Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Schatzmeistern. Und heute kapert der Alex wieder meinen Kanal und übernimmt die Moderation. Weil es ja immer noch nicht geschafft hast, deinen eigenen Stream aufzusetzen, Alex, würde ich mal sagen, viel Spaß dabei.
Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich habe es nicht geschafft, in der Tat, sondern ich habe gar keine Lust drauf. Ich mag das immer hier bei dir im Kanal rumzuwuseln.
Sehr
Ist ja
gut.
nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. So oft ist es ja gar nicht. Ja, herzlich willkommen von mir, wie immer aus Thailand. Ihr seid, denke ich mal, auch wieder zu Hause, wie man sieht. Lars in seiner unscharfen Wohnung und Luis im Keller. Oder?
Nein,
Ja.
eigentlich gemütlich im Flur,
Ach, im
aber
Flur.
in der gemütlichen Sitzecke,
Ah,
ja.
sehr gut. Okay, wir haben heute kein spezielles Aktien-, Bitcoin- oder P2P-Thema, sondern heute wird es ein bisschen philosophisch. Wir wollen heute mal darüber, über die Vorteile und auch Nachteile von Anlagestrategien sprechen, die mehr auf Diversifikation oder Konzentration setzen. Also macht es praktisch mehr Sinn, viele Assets oder auch Wertpapiere im Depot zu haben und damit auch mehr Zeit zu investieren für den Vermögensaufbau oder die Vermögensverwaltung. Oder spart man sich viel Zeit, setzt auf Sammelanlagen, ETFs und so Zeug und auf praktisch überschaubare Depots. Bin immer gespannt, wie das bei euch ist. Und ich habe schon so die Ahnung, dass es bei uns dreien unterschiedlich ausarten wird. Starten wir vorher noch mal kurz, gebe ich das Wort an Luis. Haben wir diese Woche einen Sponsor, Luis?
Ja, auch diesmal haben wir natürlich einen Sponsor mit an Bord, nämlich Income Shares. Und Income Shares ist ja ein innovativer Anbieter von börsengehandelten Income-Produkten. Also das passt ja genau in unser Beuteschema rein, also alles das, was Cashflow bringt. Die Besonderheit ist dabei, dass Income Shares Optionsstrategien kombiniert mit Aktienindizes bzw. Rohstoffen wie Gold und Silber und das Ganze eben verpackt in eine kostengünstige Sammelanlage, also in einen börsengehandelten Mantel und die Erträge dann auch monatlich ausschüttet. Ziemlich einzigartige Kombination hier zumindest in Deutschland. Und das Beste daran ist halt, dass diese Produkte USCITS-konform sind. Das heißt, anders als jetzt bei US-amerikanischen oder australischen Wertpapieren, habe ich eben nicht das Problem, dass die nur über Umwege handelbar sind oder nur über Auslandsbroker, sondern die sind komplett in der gesamten EU. Können erworben werden und zwar direkt an der Börse von den Privatanlegern und von daher ja, gibt es ja, keine Umwege mehr nötig, ja, oder Andienung per Option oder sowas. Direkter Kauf möglich bei den ganzen Income Shares Produkten und die Produktpalette, die wird auch ständig erweitert. Von daher schaut gerne mal nach unter incomeshares.com. Dort habt ihr das ganze Spektrum und dort ist auch der obligatorische Disclaimer, sprich Risikohinweis. Den lest ihr euch auch bitte durch, bevor ihr einen Anteil auch nur handelt.
Bevor auf die Webseite geht, die gefährliche Webseite und die Datenschutzerklärung noch zustimmen musst, wahrscheinlich am Anfang. Ja, vielen Dank, Luis. Sehr ausführlich und ja, schaut's mal rein. Ich habe selber da noch gar keinen Account, ist mir gerade aufgefallen. Wahrscheinlich müsste ich mich auch mal damit beschäftigen. Vielleicht, wenn ich mein Depot ein bisschen mehr diversifiziere und mehr Sammelanlagen brauche, vielleicht ergibt sich ja dann für mich auch dort mal ein Depot zu öffnen. Bevor wir starten, wollen wir noch kurz sprechen, was es Wichtiges bei uns gab. Also wirklich richtig wichtige Sachen, damit wir hier auch in der Zeit von circa einer Stunde bleiben. Also Schwangerschaft, Geburt, Hochzeit und solche Sachen oder Urlaub. Wo wart ihr? Oder fahrt ihr wieder weg? Lars, wie sieht's aus bei dir?
Ja, ich verbringe jetzt den Jahreswechsel wieder in Schottland. Das ist nicht ganz so cool wie Australien, wo du ja hinfährst, aber ist ja, meine Community weiß das ja, ist ja so mit mein Lieblingsland, wo ich extrem oft bin. Und da geht es wieder zum Jahreswechsel hin. Und jetzt in den Herbstferien waren wir in China. 2 Wochen, das war sehr, sehr cool. Aktuell haben wir ja das Glück als Deutsche, dass wir da, oder ich glaube, es betrifft mehrere Nationen, aber aktuell kann man bis zum Jahresende noch visumsfrei da einreisen. Vorher war das ein bisschen. Ja, ein bisschen komplizierter. Deswegen war das ganz easy, einfach ja, landen, und dann rein. Wobei ganz einfach war es nicht, weil ich wurde irgendwie einkassiert und musste erst in so eine komische Gesundheitskontrolle. Da wurde erst so ein Abstrich genommen, so wie zu Corona-Zeiten. Ich war auch irgendwie der Einzige, keine Ahnung warum. Vielleicht
Von
hatte ich
welchem
irgendwie eine erhöhte
Körperteil? Oder ist
Temperatur.
es nicht wichtig?
Nee, also es war auf jeden Fall sehr, sehr strange. Also es war sehr komisch. Aber ansonsten war super easy, ja. Also China hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war positiv überrascht. Man hört ja wie bei Amerika eigentlich fast nur Schlechtes über China. Aber letztendlich war es ähnlich wie Japan, nur halt voll mit Chinesen. Chinesen sind halt ein bisschen rumpeliger, was ihre Manieren angeht. Aber ansonsten echt cool. Und ja, wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, das ganze Überwachungsthema ist natürlich echt, echt heiß da. Also man kann halt, also es ist halt alles an den Reisepass gekoppelt. Und jedes Ticket, was du irgendwie registrierst, ist meistens über einen Reisepass. Das heißt, du brauchst dann kein Ticket mehr an sich, sondern du, wenn du irgendwo rein willst, legst halt einen Reisepass vor. Und so weiß natürlich der Staat auch immer schön, wo du bist. Aber auf der anderen Seite fand ich es halt ganz cool, weil du hast dich halt überall auch mega sicher gefühlt. Überall halt hast halt die Kameras und die ganzen Checkpoints. Gerade in Peking oder so, weiß ich nicht, habe ich jetzt kein Problem gehabt, da irgendwie nachts rumzurennen. Man hört auch keine Polizei, gar nichts. Und was ich auch sehr, sehr beeindruckend fand, Alex, du kennst das ja in Thailand, die ganzen Elektroroller, die ganzen, die Nicht-Elektroroller bei euch, die da
Ja, wollte gerade
rumflattern.
sagen.
Und in China habe ich glaube, in Peking habe ich einen einzigen gesehen, einen Nicht-Elektroroller. Ansonsten waren die alle elektrisch unterwegs. Also es war echt mega cool. Und das macht die ganze Stadt super leise, weil die Teile sind ja schon zum Teil wirklich laut, gerade so die ganzen uralten Lieferdinger. Auf der anderen Seite auch mega gefährlich, wenn du auf dem, aber die fahren da trotzdem über den Bürgersteig und die hörst du halt nicht, wenn sie von hinten angerast kommen. Ja, aber ich war echt beeindruckt, dass da so viel schon elektrisch läuft. In Shanghai war es, fand ich, doch heftiger, auch was den Autoverkehr angeht. Da hat man so gut wie gar keine motorisierten Autos mehr gehört. Ich habe gehört, Shenzhen war ich jetzt noch nicht. Da soll es dann beim nächsten Mal hingehen, auf jeden Fall, dass da wohl auch, was den Autoverkehr angeht, dass da gar keine normalen Autos mehr zugelassen sind, um in der Stadt zu fahren. Das heißt, dass da alles voll elektrisch ist. Also das ist schon lustig, wie die halt auf diese Elektrizität setzen, wo jetzt Amerika ja gefühlt wieder alles abschafft, wie es da so in die zwei Richtungen geht. Ja, ansonsten hat es uns gut gefallen. Also er war echt gut. Und Peking-Ente essen war natürlich auch auf jeden Fall Thema. Es war natürlich mega cool. Ja, und die ganzen Dumplings natürlich. Also es ist ja das Land der Dumplings und da kann man sich echt jeden Tag vollfressen mit dem Zeug. Und überhaupt auch preislich, muss ich sagen. Ja, Luis, du warst ja in den USA, da wirst du gleich anderes berichten, aber wir sind
Ja,
da zu zweit, wir waren
vermutlich.
dreimal am Tag essen, sind wir mit 50 Euro hingekommen. Auch U-Bahn und so kostet quasi gar nichts, zahlst aber 50 Cent oder so, wenn du irgendwo hinfährst. Da war ich auch echt überrascht. Also sehr, in Shanghai war ein bisschen teurer. Gut, das ist natürlich ein bisschen ein anderes Pflaster, aber ansonsten Peking war super günstig. Ja, das waren so meine News und meine Erlebnisse der letzten Wochen. Also China auf jeden Fall, weitere Empfehlung
Okay.
von mir, würde ich gerne wieder hin.
Und aus der
Ist noch so viel zu
P2P-Welt und
entdecken.
so ist nichts kaputt gegangen, irgendwie, wo wir wissen müssen, und da fehlt jetzt eine Plattform in der Liste, nee, ne?
Nee, aktuell gibt es ja eher wieder ganz viele neue Plattformen. Also es war echt ein super P2P-Jahr. Ich werde dieses Jahr auf 12%, glaube ich, hinauslaufen. Aktuell sieht es so aus. Und nächstes Jahr kündigt sich es an, eigentlich ähnlich zu werden. Ich bin mal gespannt, wann wir dann mal wieder eine kleine Korrektur sehen und wann wir mal wieder ein paar Scams erleben vielleicht. Also der ein oder andere Kandidat kündigt sich da an, der es sein könnte. Ja, das könnte vielleicht die ganze Branche ein bisschen runterziehen, aber ansonsten sieht es echt aktuell
Also
nicht
Korrektur
so
kann
deppen
ja
aus.
in dem Segment praktisch nur ein Ausfall bedeuten. Anders wird ja kaum eine Korrektur möglich sein, außer dass die Zinsen gesenkt werden, oder?
Ja, Korrektur bedeutet halt, dass die Branche einfach, so wie damals, als es 2018, 19 die ganzen Scams gab, dass sie einfach das Vertrauen verlieren, die Anleger und dann einfach wegbleiben. Dadurch wachsen die Plattformen halt nicht mehr, das Kreditvolumen bleibt aus, die können keine Kredite mehr vergeben. Das ist natürlich nicht so cool. Ja, mal schauen, was da so wird. Aber aktuell sieht es echt so gut aus wie nie zuvor, glaube ich. Also letztes Jahr war schon richtig gut P2P, aber dieses Jahr betrifft nochmal alles. Bin mal gespannt, ob wir nächstes Jahr nochmal einen draufsetzen können.
Also zu China habe ich da noch eine Frage. Wenn die da so viele Elektroautos haben, dann müssen die ja Unmengen an Solarpanels und Windräder haben, oder? Wie machen die das mit der Energie?
Nee, habe ich nicht gesehen. Aber wir
Nee?
sind ja dann mit dem Zug von Peking nach Shanghai gefahren und da war gefühlt ein Atomkraftwerk am anderen. Also ich habe
Das
bestimmt
gibt's
auf
ja
dem
gar
Weg
nicht.
dahin, weiß ich nicht, sechs oder sieben gesehen oder sowas. Die sind ja
Diese
echt
altmodische
sehr
Technik auf jeden
charakteristisch
Fall.
immer.
Irre.
Ich glaube, die lösen sehr, sehr viel über Kernenergie einfach. Ich glaube, anders kriegst du diese Massen noch gar nicht. Also weiß nicht, Solar kannst du ja vergessen. Das ist ja ein Witz. Dagegen,
Ja,
da
und
musst du ja
Kohle,
schon.
ne? Also ich glaube, der Hauptenergieträger tatsächlich im Kraftwerksbereich.
Ja, genau, da
Ist bei
ist
den
China ja auch
Kohle.
stark.
Ja.
Ja, genau. Aber Kernenergie war auf jeden
Noch.
Fall das, was man sehr, sehr deutlich sehen konnte, überall auswärts. Also gefühlt
Okay.
an jeder Stadt war außerhalb, wenn man im Zug reingefahren ist, so ein fettes Teil mit Kühltürmen.
Oh, eben natürlich das Kernkraftwerk am Ortseingangsschild. Letzte Frage noch. Jetzt haben sie nicht nur deine Passhistorie, sondern auch deine DNA, aber das ist für dich als Deutscher aus dem Datenschutzland kommend nicht so schlimm, oder?
Ich bin da tatsächlich überhaupt ziemlich schmerzbefreit. Ich habe da gar kein Problem mit.
Vielleicht klonen die dich jetzt, stell dir das mal vor.
Ganz im Gegenteil, ich finde das
Was?
sogar ganz gut, weil wir haben ja hier in Deutschland schon unsere Probleme. Und viele Probleme, also die sie da haben, ja, die, weiß ich, beziehungsweise die Probleme, die wir haben, die haben sie da nicht. Ich weiß nicht, allein schon die Bahnhöfe, wie die aussehen. Wenn du in Düsseldorf oder in Frankfurt durch den Bahnhof gehst, nachts oder so, das ist ja schon ziemlich strange. Da ist es halt gar kein Problem. Wobei die Nacht auch zugemacht werden. Ich glaube, ab 23 Uhr oder so fährt da nichts mehr oder ab 0 Uhr bis 5 Uhr. Und da hängen halt keine Obdachlosen rum oder sowas. Übrigens ganz passend, dieses Überwachungssystem, was die haben. Also da hängen ja überall Kameras rum und wird ja überall überwacht. Und das heißt übrigens Skynet, passenderweise zu dem, zu der KI, die dann im Terminator die Welt untergehen lässt.
Stimmt, haben wir schon mal gehört, ja. Teil 5,
Ja.
Teil 7, mal gucken, was da noch kommt. So, und du, Luis, warst ja bei Skynet vor Ort, habe ich gehört, in Amerika. Jetzt, wie sieht
Ja,
das
quasi
gegenwärtig aus?
am anderen Ende der Welt. Und ja, war auch eine, ja, sehr, sehr interessant. War allerdings auch, muss ich sagen, familiär bedingt, dass es jetzt ausgerechnet Los Angeles wurde. Was sicherlich interessant war, ich hätte eigentlich auch komplett mit Spanisch durchkommen können, weil gefühlt das gesamte Bedienpersonal wirklich vom Airport über Mietwagen, über Hotel, über Gastronomie, alles waren fast alles Latinos. Ja, das, also Sprachhürde gab es schon mal keine, zumindest da. Das andere Extrem war, wir waren ja viel in Koreatown und da denkst du ja wirklich, du bist dann irgendwie mitten irgendwo in Seoul, ist ja alles ausgeschildert auf Koreanisch, noch wirklich nur Asiaten, die dann um dich rumwuseln. Mit dem einzigen Unterschied, und da waren wir so, muss ich sagen, auf der Reise so ein paar Klischees, die sich bestätigt haben und ein paar andere wieder nicht, aber eins, was sich bestätigt hat, das ist eben, sag mal so, ob der Prozentsatz übergewichtiger Leute ist vielleicht ähnlich hoch wie in Deutschland, aber von denen, die übergewichtig sind, sind halt viele einfach extrem fett, also wirklich mit einem Body Mass Index hier 35 plus. Und das fand ich eben auch auffällig in Koreatown. Da habe ich, glaube ich, an einem halben Tag mehr fettleibige Koreaner gesehen als irgendwie in mehreren Wochen in ganz Seoul. Ja, also das ist dann anscheinend so ein bisschen adaptiert. Ja, da kommt natürlich aber auch so ein Punkt rein. Lars sagt ja aber eben, war es sehr preiswert. LA ist natürlich das glatte Gegenteil. Es ist unglaublich teuer. Und da gewinnst du dann auch so ein bisschen die Perspektive des Durchschnittsamerikaners und warum eben Preisniveau ja auch zuletzt ja so ein Wahlkampfthema war, was man hier ja so gar nicht so mitbekommt, ja, weil das oder ja, Leben für so einen Durchschnittsamerikaner halt schon, muss man sagen, da fragt sich schon, wie die das finanziert bekommen. Also das Einzige, was wirklich sehr günstig ist, ist Energie und das andere, was vergleichsweise günstig ist, ist Fast Food, ja. Und wenn man dann noch überlegt, dass dann eben kaum jemand sich dann über längere Strecken mal bewegt, dann ist natürlich auch klar, warum die Leute zunehmen. Also hat auch die Verwandtschaft dort da bestätigt. Von daher ist jetzt nicht etwas, was ich jetzt sage, nicht nur meine persönliche Beobachtung. E-Mobilität ist dann natürlich überhaupt nichts. Das ist querbeet alles noch die großen Trucks, die da durch die Gegend fahren. Mit Ausnahme muss man sagen, so Tesla und Toyota, das sind so die beiden E-Auto-Varianten, wobei bei Tesla auch sehr, sehr viele Cybertrucks dann durch die Stadt fahren. Die sehen natürlich schon ganz niedlich aus. Und da hatten wir uns ja auch schon im Vorfeld drüber unterhalten, Lars, ähnlich wie in China, unfassbar viele Robotaxis, ja, oder Taxen. Das heißt, da hast du wirklich, ja, an jeder Ecke so ein Ding da stehen. Und das fand ich schon so ein bisschen skurril, wo du irgendwann an der Ampel stehst. Also das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Du stehst an der Ampel und dann fährt irgendwie ein Auto neben dich, guckst du rüber und dann sitzt niemand drin, ja. Und
Hat es
dann,
denn getestet?
nee, haben wir nicht, weil wir recht kommoden Mietwagen hatten. Aber da hätte ich mal gerne getestet. Vor allem, ich habe dann auch live gesehen, wie die Dinger sich auch aufgefädelt haben auf dem Highway, ja, mit 6 Spuren und dann da auch die Spuren gewechselt und dann auch wirklich zügig Gas gegeben haben. Also nicht irgendwie so rechte Spur da rumgedümpelt oder sowas. Oder auch die bei den Stoppschildern zum Beispiel, so an Kreuzungen, da sind ja die Verkehrslängen ein bisschen anders als bei uns, wenn es so ein multiples Stoppschild gibt, ne? Also so ein Anyway-Stoppschild, dann müssen ja alle halten und dann darf immer der fahren, der als erstes an der Kreuzung war, danach der als zweites. Da muss ich ja schon so ein bisschen erinnern, aber auch das kriegen die völlig problemlos hin. Ja? Also das ist schon, muss ich sagen, das fand ich schon ziemlich faszinierend. Ansonsten ja, die Unterhaltungsindustrie dort ist natürlich gigantisch. Die Universal Studios haben uns mal so einen kompletten Tag angeguckt und ja, hat schon nicht gereicht, aber schon, also irre. Ja, inklusive, ja, der Terminator lief dann da auch irgendwo rum. Und ja, und natürlich Sonne tanken war auch nochmal schön, bevor es dann wieder hier ins kalte Deutschland zurückkam. Wir haben auch so in Hollywood gewohnt, hatten wir so einen 17. Stock in so einem Hotel und mit so einem Blick auf die Stadt runter und dann so im, da war auch noch so ein Außenpool, so auf dem 5. Stock. Das war schon alles recht schick, ne? Aber halt, wie gesagt, wenn du ausgehen wolltest, da musstest du so mit vierköpfiger Familie immer 150 bis $200 rechnen. Ja, dann hast ja auch überall nur Nettopreise. Das heißt, du musst überall Umsatzsteuer und gegebenenfalls Trinkgeld mit dazu rechnen. Und was vermutlich für Deutsche auch befremdlich ist, du hast ja, ich weiß nicht, wie es in China ist, aber auf jeden Fall in den USA so, dass du, wie soll ich sagen, sehr, sehr viele Dienstleister hast, ja. Also du hast ja, also in Deutschland würde man sagen, also da sind ja wirklich die Organisationen dann overstaffed, ja. Also zu viele Köpfe eigentlich, ja, weil du hast dann am Hotel, weiß ich nicht, am Eingang einer, der nur die Tür aufhält, ja, oder am Supermarkt einer, der guckt, der die Tüten packt, ja, oder mehrere und so weiter und so fort. Also du hast für viele Kleinigkeiten halt Servicepersonal, das so halt in dieser Form überhaupt nicht mehr gibt. Ne? Und eine klare Schattenseite, muss man natürlich auch sagen, das hast du so in China nicht, das hatten wir auch schon gesprochen, die sogenannten Fentanyl-Zombies, ja, also die obdachlosen, Schwerstdrogenabhängigen, ja, also denen kannst du dann wirklich, muss man sagen, so beim Zerfall zusehen, ne? Wenn du da... Wenn du das mal siehst, also, und die siehst du halt, die sind halt auch so verteilt, auch an den, ja, schöneren Ecken der Stadt, ne? Also Hollywood Boulevard oder Santa Monica oder sowas. Also klar, gibt es ja auch nochmal konzentriert, ja, aber punktuell hast du sie immer wieder, also wirklich wie Vogelscheuchen stehen die da rum, wirklich völlig paralysiert und eben halb zerfallen, ne? Und ein Riesen-Hotspot übrigens, Lars, ist im Stadtteil direkt neben der Crypto.com Arena. Da muss ich ja auch an dich denken. Hatte ich auch ein Bild geschickt, glaube ich. Ne? Da waren wir ja auch, um uns ein Lakers-Spiel anzugucken. Ich muss sagen, also wirklich fantastische Sportstätte. Also wirklich atemberaubend, riesig groß, gigantische Dimensionen. Kannst trotzdem von überall wirklich top auf das Spielfeld gucken. Ja, und drumherum auch für Unterhaltung gesorgt. Also wirklich, das war auch eines der Highlights, dieses Lakers-Spiel. Auch wenn dann am tatsächlich 0,8 Sekunden vor Spielende dann ja, verloren haben, also 117 zu 116, glaube ich, ja. Aber gut. War trotzdem sehr interessant. Ja.
Aber das mit den Robotaxis, das hättest du echt testen müssen. Also das habe ich in China getestet. Ich habe mich durch
Ja.
die chinesische App gekämpft, aber das war echt ein Erlebnis, muss ich sagen. Die fahren ja auch besser als Menschen. Und witzigerweise, also die chinesischen Taxis, die hupen auch genauso, wie halt asiatische Autos das halt machen. Das haben sie auch super reingekriegt. Das läuft alles über WeChat. Man kommt auch nicht aus dem Auto raus, bevor man nicht bezahlt hat. Also du musst dann über WeChat bezahlen. Dann geht halt erst die Tür auf und dann kannst du raus. Währenddessen kannst du halt Musik anstellen, kannst gucken, wo du halt gerade langfährst, irgendwelche Gadgets kannst du im Auto zum Rumspielen. Aber das ist schon echt super. Aber es ist ein komisches Gefühl, wenn du halt so mit 100 über die Autobahn fährst und dann ist da halt vorne einfach kein Fahrer. Aber war ein einmaliges Erlebnis. Also wenn ich das wird es wahrscheinlich hier nie geben in meinen Lebzeiten, in meiner Ortschaft. Aber ich würde das ständig nutzen. Das ist mega cool einfach. Und das auch, musst dich auch nicht mit dem Fahrer unterhalten oder so. Hast keine schlechtgelaunten Personen, weil du kein Trinkgeld gibst. Das ist schon cool.
Aber meinst du nicht, dass also irgendwann wird das, glaube ich, auch nach Deutschland kommen, weil du hast es selber
Er hat
gesagt,
gesagt
also
zu
die Sicherheit.
Lebzeiten. Er hat gesagt zu seinen Lebzeiten, deswegen.
Ja gut, jetzt wissen wir ja nicht, wie alt der Lars wird, aber
Der wird richtig alt.
der wird richtig alt, aber ich kann mir schon vorstellen, eben bedingt durch die Tatsache, dass es eben sicherer ist, dass das am Ende dann auch das schlagende Argument wird, ne? Weil dann auch Versicherungen sagen, okay, die Dinger versichern wir
Ich
und
glaube da nicht dran.
günstiger
Glaube da nicht
und
dran.
ne.
Vielleicht
Nee,
müssen die
allein
Deutschen ja auch
schon.
erstmal Uber einführen und dann die Autonomen. Aber vielleicht überspringen wir das ja auch einfach. Also ihr,
Ja,
nicht
kann man auch
wir.
überspringen, so ein Start. Also, übrigens, was ich
Erstmal.
interessant fand, weil der Lars die P2P-Plattform gesprochen hat, was da natürlich sehr offensichtlich ist, was heißt offensichtlich, aber zumindest für die Kenner der Materie, also im Bereich Real Estate Investment Trust, wie oft man dann da Begegnung hat eigentlich mit, ja, mit den großen US-Trusts, ne? Also fängt ja schon auch an, wenn man dann eben so vom Flughafen rausfährt. Dann siehst du schon die riesigen Lagerhallen, ja, wo die Self-Storage, ne, von den großen Anbietern, die börsennotiert sind, hier Pflegeimmobilien hier von Omega Healthcare, ja, oder von Realty Income oder Triple N, dass du da halt hier die Märkte hast, ja, hier die vermieten ja die 7-Eleven und sonst so Kleingewerbe. Also das begegnet dir da, muss ich sagen, auch auf Schritt und Tritt.
Aber wo du den Mietwagen abgeholt hast, da bist du nicht auf die Idee gekommen, dich einfach hinten reinzusetzen und zu gucken, ob er alleine losfährt?
Ehrlich gesagt, nein, weil der vorne noch so ein Lenkrad hatte und
Hast du ewig gewartet und nach einer Stunde hast du gesagt, okay, ich probier's mal.
nee, das ging gar nee, ewig warten ging gar nicht. Also da waren die auch, muss ich sagen, getaktet. Vor allem, hab ja auch erst so einen Tag vorher gedacht, Moment mal, die Sixt-Station, also wir hatten den Wagen ja über Sixt geholt. Die ist ja gar nicht im Flughafen. Also normalerweise kennt man das ja hier, ne? Die Mietwagenstationen sind ja alle dann irgendwie im Flughafen-Hauptgebäude irgendwo untergebracht. Das ist da aber 5 Kilometer außerhalb, aber alle, also egal ob Hertz, ob Sixt, welcher auch immer, die haben aber alle einen kostenlosen Shuttle eingerichtet. Da muss ich ja sagen, das hat auch alles wie am Schnürchen funktioniert. Bis wir raus aus dem Flughafen, zack, dann hat sie die ausgeschilderten für jeden Terminal eigentlich ja so eine eigene Busstation. Und die Sixt-Busse waren halt orange, die haben mich dann aufgenommen. 24 Stunden rund um die Uhr nonstop fahren diese Busse, liefern dich dann da ab. Das ist dann auch, also eine riesige Station mit, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Schaltern, wo es dann zack im Sekundentakt da geht. Ich meine, du warst ja eh vorangemeldet, du hast dann dein Ticket abgeholt. Mit dem Ticket bist du so in Kassen gegangen, hast deinen Schlüssel bekommen für den Wagen und der stand dann schon da und dann kannst du dann da rausfahren. Ne? Autofahren an sich, muss ich auch sagen, fand ich relativ angenehm. Gab so zwei, drei Sachen, an die ich umgewöhnen musste. Das erste ist zum Beispiel, dass die Ampeln immer jenseits der Kreuzung sind und nicht diesseits der Kreuzung. Bin ich natürlich auch einmal schön auf die Kreuzung gerammelt bei Rot. Aber wenn man sich dann einmal daran gewöhnt hat, ist natürlich, eigentlich ist es praktischer, weil du siehst halt viel besser, ob eben Rot oder Grün ist. Aber ansonsten ist sehr angenehm zu fahren. Du kannst ja auch schwer verfahren, weil die Stadt ja so ein riesen Schachbrett ist. Wenn du mal über die Kreuzung bist, ja gut, dann biegst halt dann den nächsten Block wieder rechts ab und nochmal rechts und dann bist du dann auch wieder da. Ne? Also das.
Und ich glaube, in Amerika ist es ja auch so, da fahren ja auch immer alle irgendwie gleich. Da findest du ja keinen, der der Schnellste sein will. Du hast das Gefühl, 6 Spuren und alle fahren wie in so einem gemeinsamen Trott, irgendwie alle gemeinsam, ne?
Ja, also du hast nicht diese, also es wird da nicht so viel Gas gegeben wie hierzulande. Und ich glaube, diese Aggressivität im Straßenverkehr, das ist, glaube ich, auch so was typisch Deutsches. Ja? Also
Na gut, da
ja,
weiß ja auch
leider.
jeder,
Sind
dass der
drauf.
andere im Auto eine Knarre hat. Ich meine, das verhält sich ganz anders.
Ja. Ja, aber geil ist natürlich auch, wenn du so dann irgendwie so, da wird es aber mal so, wenn wir gefahren bei, da wird es langsam so dunkel. Und dann hast du halt eben auch so Sachen, ey, ich meine, das sind ja auch Wagen, die würden ja niemals zugelassen werden. Irgendwie so ein Geländewagen, der hat dann irgendwie so simuliertes Feuerleuchten auf dem Reifen, ja, wo dann so die Reifen gerollt sind. Und das sah dann aus, als ob die dann so brennen. Und dann am Fahrzeugrand dann einmal komplett lang so ein violettes Licht, was so durchgelaufen ist. Also so wie
Das
so
alles
eine
verboten.
Weihnachtsbeleuchtung. Und es war ja auch kurz vor Halloween. Also was da auch manche Häuser sich da rausgeputzt haben mit Halloween-Deko. Also unfassbar. Also wie hier so diese kitschige Weihnachtsdeko teilweise. Also hat sie da auch nur mit Halloween, dann mit irgendwelchen Horrorclowns und was weiß ich hier und Kürbissen und Gespenstern und so.
Wobei Weihnachten ist bei denen genauso schlimm. Also da stehen die sich, glaube ich, bei Halloween in nichts nach.
Absolut,
Ja.
absolut, ja.
Ja,
Wie du siehst, bei
ja.
mir aufgrund der Zeitverschiebung hier zu Thailand ist bei uns ja auch schon vor Weihnachtszeit. Ne, durch die sechs
Aber ich
Stunden.
habe meinen Weihnachtsbaum auch schon stehen, Alex. Den sieht man nur nicht auf der Kamera, aber der steht hier neben mir.
Ah, sehr gut. Das ist ja schon mal gut. Bisschen unscharf. Ich habe mir einen scharfen bestellt. Eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben. Was kostet denn so ein Tag, Family-Tag hier beim Universal Studios? Wie viel kriegt denn Comcast von euch?
Ja, also du hast zwei Ticketkategorien. Du kannst das normale Ticket holen, dann bist du so mit 100 € pro Person an Eintritt dabei. Wir haben mal gesagt, da das ja vermutlich auf absehbare Zeit einmalig ist, holen wir die VIP-Tickets. Dann bist du mit $1.200 dabei für vier. Aber erstens, du bist
Dafür
immer, du
darfst du
hast
auch mal
immer.
einen Ride fahren, oder?
Na, du hast Fastlane, also du hast nirgendwo Wartezeiten, sondern kannst überall vorstoßen. Du kriegst einen Guide mit, der dann auch zu den unterschiedlichen Sachen auch was erzählen kann, auch zur Historie. Du hast damit auch integriert eine Fahrt durch die Filmstudios selber, also durch das Aufnahme oder durch das Studio selber. Also du hast ja im Prinzip einen Freizeitpark, ist ja vorne. Und nach hinten raus sind ja dann die Original Universal Studios mit den Hallen, wo Film, Tonaufnahmen oder den Kulissen. Ja, und beispielsweise haben die ein paar Sachen ja auch stehen lassen, zum Beispiel von dieser Serie, na, wie heißt sie, Desperate Housewives, diese Straße, wo das Ganze spielt, die steht da halt eben komplett. Oder am coolsten Fall natürlich hier vom Psycho, ne, das Haus steht da noch. Ja, dann also da hast du halt eben auch eine Tour, die dadurch geht, oder das Dorf vom Weißen Hai. Du kriegst dann so eine Einweisung auch, so dass zum Beispiel, du hast so Areale, wo die dann auch Regen simulieren können, ja, oder Wasserlawinen oder solche Geschichten. Also du hast halt so ein paar Extras dabei. Wie gesagt, keine Wartezeiten. Du hast ein Frühstücksbuffet dabei, ein Mittagessen dabei. Das muss ja auch mal, was ja auch, hab ich ja gesagt, da bist ja normalerweise dann auch irgendwie mit 100 bis $200 dabei. Wenn das mal aufsummierst, passt das eigentlich ganz gut. Du hast den Parkplatz mit dabei, den du sonst extra bezahlen musst. Ja, und ein paar Annehmlichkeiten. Also ich kann nur sagen, es lohnt sich da auf jeden Fall, das teure Ticket zu nehmen, weil dann hast du auch wirklich den ganzen Tag was davon und nimmst auch sehr viel mit.
Ich war in den Universal Studios in Osaka in Japan. Da war es ähnlich, was du berichtest, Luis. Ich habe mir, glaube ich, 600 € bezahlt zu zweit. Die haben das ganz clever gemacht. Die
Hast
hatten auch noch
du?
so Parkareale, wo man dann noch mal extra Tickets für brauchte. Zum Beispiel, die hatten ja diesen Mario Kart Land oder Mario Land.
Ja.
Da kann man dann nur zu bestimmten Zeiten rein. Aber auch nur, wenn man halt das besonders teure Ticket hatte. In den normalen Ticket-Kategorien war das wohl gar nicht drin. Also das haben sie auch echt clever gemacht. Und natürlich wollte man nur in diesen Park, um halt in das Super Mario Land zu kommen, weil da ja Yoshi und sowas ist. Ist ja klar. Und dann kauft man das dann natürlich. Aber das war auch schon Wochen vorher ausgebucht. Also ich war echt überrascht, was da für ein Andrang ist, gerade bei den Preisen. Ich habe es als deutlich teurer empfunden als Disneyland. Disneyland ist ja auch schon teuer, aber ich fand, Universal Studios hat ihm nochmal eine Krone aufgesetzt. Auf jeden Fall. Aber ist natürlich auch cooler. Also nicht so extrem kindlich. Also dieses weiße Hai-Dorf, das haben sie in Japan auch nachgebaut. Das fand ich auch ziemlich cool, wo der Hai da aufgehängt hing.
Ja.
Wo man sich
Und
unter den Kopf stellen konnte und das Maul.
man muss auch natürlich auch sagen, also die Universal Studios, die Fahrgeschäfte, die wir haben, Attraktionen, das toppt, muss man sagen, einfach von den Dimensionen alles, was hier in heimischen Freizeitparks ist, das ist einfach eine ganz andere Liga, so wie die Lakers eben auch eine völlig andere Liga spielen. Also deswegen, das, ja, also wenn man da schon mal ist, sollte man das gesehen haben
Schreiben wir es
und
mal auf die
dann
Liste.
nutze ich das.
Auf die Besucherliste. Gut, also Comcast und Disney können wir uns ja beim nächsten Mal anschauen. Vielleicht finden wir noch einen dritten. Was war da noch? Warner Bros. Movie World gibt es noch. Die sind übrigens in Brisbane. Ich mache es jetzt nämlich kurz. Ich war nicht weg. Ich war nämlich nur hier und habe ein bisschen gearbeitet. Und wir waren nur auf Samui, so ein bisschen, ja, ein bisschen Urlaub, Inselurlaub machen. Aber wir fahren jetzt über Weihnachten und Silvester fast einen Monat jetzt nach Australien und diesmal an die Gold Coast nach Brisbane. Und da haben wir zum Beispiel so ein Warner Brothers Movie Park, oder wie das heißt. Mal gucken, was mich dort erwartet. Dann kann ich euch beim nächsten Mal dann im Januar, vielleicht sogar von dort, je nachdem, wie ihr Zeit findet für den Jahresrückblick. Ansonsten, wenn ich wieder zurück bin, mal berichten, wie es dort war. Okay?
Gut.
So, dann fangen wir mal, haben wir noch ein Thema heute. Ich glaube, ich hatte schon eins vorgestellt. Es ging um Zeitaufwand oder um Diversifikation versus Konzentration. Vielleicht müssen wir das bei uns ein bisschen differenzierter betrachten, weil wir machen ja diese Sache des Vermögens, der Vermögensverwaltung oder bei Lars ist der Vermögensaufbau, machen wir ja eher in Verbindung mit unseren Projekten. Das heißt, es vermischt sich natürlich, ja. Ich mache viele Sachen, die ich vielleicht so nicht machen würde, wenn ich das nicht für mein Projekt machen müsste. Wollt ihr mal sagen kurz, wie viel Zeit ihr auf der einen Seite für eure Projekte, die ihr auch mit Finanzen und solchen Themen zu tun habt, aber vielleicht könnt ihr noch mal sagen, es gibt vielleicht auch eine Zahl, wo ihr sagt, eigentlich ist reine Vermögensbetrachtung ist vielleicht ein bisschen weniger, kann man vielleicht ein bisschen differenzieren, damit wir mal Unterschiede sehen, wie viel da vielleicht zusammenkommt bei uns. Luis, du vielleicht zuerst.
Ja, das ist natürlich wahres Wort gesprochen. Also ein Teil der
Das
Vermögensverwaltung, die ich
erste heute.
betreibe, ein Teil der Vermögensverwaltung ist allein durch den, ja, sag ich mal, Blogger-Status ja definiert. Das heißt, du, oder also ich begebe mich ja oder beschäftige mich mit Themen, mit denen ich sonst nicht beschäftigen würde. Ansonsten schlage ich da vermutlich so ein bisschen die Kerbe vom Glas. Ich bin ja von Natur aus relativ faul. Das heißt, ich sag so, meine Core-Investments, also das, was ich jetzt mache und auch machen würde, unabhängig davon, ob ich jetzt einen Finanzblock hätte oder nicht, oder auch wenn ich ihn nicht hätte, das wäre sehr, ja, minimalinvasiv angelegt. Das heißt also, ja, Sachen, die möglichst wenig Aktivität erfordern, konkret im Wertpapierbereich. Also, dass ich da wirklich ja, ein bis viermal das Ganze im Jahr anfasse und ansonsten möglichst wenig Berührungspunkt damit habe. Bisschen aktiver ist das Thema Optionsstrategien, zwangsläufig, aber auch da lässt sich ja viel automatisieren. Und da hatte ich auch schon mal gesagt, da bin ich jetzt pro Tag, wenn ich jetzt mal wirklich Community-Aspekte weglasse, 5 bis 10 Minuten pro Tag. Das reicht aber. Auch, also da muss man sich auch nicht übermäßig viel beschäftigen. Und ansonsten gibt es natürlich so Anlageklassen, weiß ich nicht, wie Edelmetall. Das ist natürlich extrem wartungsarm. Bisschen mehr, wenn man ins Außerbörsliche gehen, hast du in so einen Bereich Immobilien, wobei ich aber auch sagen muss, viel mehr Zeit in meine hier vermieteten Immobilien stecke ich auch nicht, als ich jetzt in die Wertpapier Investments hier stecke. Also das ist die Eigentümerversammlung einmal im Jahr. Das hängt aber auch davon ab, dass du da eine vernünftige Verwaltung hast, dann läuft auch das. Also, wie gesagt, insgesamt relativ wenig Zeit und ja, so soll das ja auch sein. Gibt ja meines Erachtens schönere Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Also, und das ist ja auch Mittel zum Zweck. Also die Gefahr ist ja immer, dass sowas dann zum Selbstzweck wird. Habe ich ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, beim Thema Steuern, wo sich ja auch viele Leute für 3,50 € dann Stunden oder Tage oder Wochen lang dann reinfuchsen in die letzten Details, statt hier eine schlanke Lösung, ja, und einfach die eigene Zeit dann nicht bepreisen. Ne? Das finde ich dann immer, ist ja auch in vielen anderen Kategorien immer ein Fehler. Ja? Also da auch mal ein Auge auf die Zeit haben, aber ich denke mal, das kommt dann automatisch mit dem Alter, weil dann natürlich auch die Zeit immer weniger wird, die verbleibt.
Sehr gut. Ansonsten hast du 5 Tage Woche, oder?
Ja, 5 Tage passt.
Okay.
Also Montag bis Freitag Optionen schon einmal pro Tag gucken, aber das beschränkt sich auf 5 bis 10 Minuten. Geht auch bei mobilen Endgeräten, also Bildschirme aufhaben. Von daher ist das meines
Ich
Erachtens
glaube.
vom Kosten-Verhältnis her ganz gut.
Ich glaube auch, man muss es differenzieren, was man unter Zeitaufwand definiert, ja. Also wenn ich am Handy jetzt mal irgendwo unterwegs bin und schon mal drauf schaue, dann ist es für mich jetzt irgendwie, weißt, hätte ich sonst auch Hans Gucki in Luft gemacht. Übrigens, Luis, du hast da, glaube ich, einen Kommentar im Chat. Weiß nicht, ist Spanisch, ist wahrscheinlich für dich, muss mal schauen. Kann ich leider nicht übersetzen. Ansonsten habe ich bei mir auch 5 Tage Woche und ich habe in der Regel meinen Vormittag so 9 bis 12, die ich nutze, um mein Projekt voranzutreiben. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich habe auch so gewisse Auswertungen, Controlling, die ich unregelmäßig mache. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich sage, ich habe eine interessante Aktie gefunden oder ich möchte mich mit einer beschäftigen, die ich bereits im Depot habe. Dann lese ich mich natürlich da zu bestimmten Punkten ein, schaue mir die Kennzahlen an, Statistiken, vielleicht die Artikel der letzten Wochen, was da so an Kommentaren über den Ticker gekommen sind. Dann mache ich mir daraus Notizen, wenn ich das als Content verwenden werde, und dann ist der Aufwand ein bisschen größer. Wenn ich es nämlich nur lese, dann habe ich das bei mir abgespeichert, dann kann ich dir nach einer halben Stunde sagen, okay, das, was ich jetzt alles so überflogen habe, reicht mir für eine Entscheidung oder auch nicht. Also ich kann es wirklich schwer sagen, aber ich würde mal sagen, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht 15, 20 Minuten am Tag, würde ich sagen, mit dem Ganzen zwischendurch, wo man mal nachschaut oder mal eine Order eingibt. Oder dann doch nochmal im Excel irgendwas ergänzt oder eine Sparquote umbucht oder irgendwie so ein Kram, wenn man das alles mitzählt. Ich glaube, mehr braucht es nicht. Und oft mache ich solche Sachen dann auch am Wochenende, weil der Vorteil bei uns ist ja, dass wir zum Glück keine Kryptoinvestoren sind und deswegen nicht rund um die Uhr 24 Stunden auf heißen Kohlen sitzen, sondern wirklich auch mal abschalten können, Freitagabend. Und wirklich wissen, das Handy kann einfach fast keine Hiobsbotschaft, außer Donald Trump sagt irgendwas auf seinem, wie heißt das Ding überhaupt, sein, der hat ja auch so ein Ding da, wo er mal postet. Naja, ist ja egal. Ansonsten kann uns ja eigentlich erstmal nichts passieren. Ich habe das Gefühl, wichtige Sachen kommen dann immer erst Montag um 7 Uhr, die dann für uns irgendwie wichtig sind. Ja, aber irgendwie hat sich das immer bei mir so eingepegelt, dass ich gar nicht viel Zeit brauche, obwohl ich eigentlich eine sehr diversifizierte Anlagestruktur habe mit ungefähr 86 Einzelwerten. Dafür keine ETFs, Sammelanlagen oder auch keine anderen Assets wie Krypto, P2P und so weiter, sondern wirklich nur konzentriert in der Anlageklasse, also nur Dividendenaktien, aber dort dann diversifiziert über unzählige Themen und Branchen mit eben 86 Aktien. Ja, aber da kann ich ja später nochmal was zu sagen, wenn wir noch Zeit haben. Kommen wir zu Lars, wie sieht's aus bei dir?
Ja, ich glaube, bei mir ist das ähnlich. Also bei mir verschwimmen die Grenzen, gerade im P2P-Sektor natürlich auch mit meinem Blog. Wobei ich da natürlich auch, das glaube ich, auch mein wirklich aktivstes Investment, was ich habe. Auch wenn mein Blog natürlich passives Einkommen mit P2P heißt. Aber hier geht es natürlich auch ein bisschen darum, immer die Community zu informieren. Und ich bin, das ist das Schöne, im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen. Ich habe natürlich jetzt nicht die Telefonnummer von dem CEO von McDonald's, aber ich habe so ziemlich jede Telefonnummer von den CEOs von den P2P-Plattformen. Und wenn da mal halt was ist, dann habe ich halt auch den kurzen Dienstweg. Heißt aber auch, dass ich da schon hier und da aktiver bin. Das würde ich wahrscheinlich nicht machen, wenn ich kein Blogger bin, kein Blogger wäre. Das heißt, das müsste man da ausklammern. Ansonsten schaue ich eigentlich bei meinen Positionen, bei meinem Portfolio einmal im Monat komplett drüber. Das heißt, da aktualisiere ich alle meine Excel-Tabellen, mache meinen Monatsabschluss, mein Portfolio-Performance. Das dauert so mittlerweile schon so 5 Stunden. Ich glaube, ich habe mal angefangen, da waren es noch 3 Stunden. Aber mein Portfolio ist halt auch ein bisschen größer geworden, bis ich das alles aktualisiert habe. Aber das ist so das, was ich mache. Und ansonsten schaue ich eigentlich tatsächlich nur einmal pro Woche, meistens sonntags abends, über meine P2P-Plattform drüber, wo Geld rumliegt, was ich noch investieren kann. Aber das meiste, was ich sonst habe, ETFs, Einzelaktien, das lasse ich eigentlich fast alles laufen. Ich informiere mich über Podcasts, meistens höre ich ja den Markus Koch, um halt einfach dieses Makrobild zu haben. Das vermittelt er eigentlich jeden Tag super gut über seinen Podcast. Und diese Einzelschicksale von Unternehmen, die interessieren mich meistens auch überhaupt gar nicht. Aber mich interessiert es halt einfach, wie ist die gesamte Marktstimmung, so wie jetzt gerade. Jetzt sind wir so ein bisschen, hat man das Gefühl, wieder an so einem Kipppunkt, wo es wieder runtergeht. Und alles hängt gefühlt von Nvidia und den Zinserhöhungen oder Zinssenkungen in den USA ab. Aber das ist eigentlich alles, auch bei Krypto. Also du sagst ja, das ist mehr Aufwand, aber bei meinen Positionen, ich habe jetzt auch Ethereum und Bitcoin, die habe ich, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie lange ich die nicht bewegt habe. Ich glaube schon mindestens seit 6, 7 Jahren oder so. Die liegen halt auch einfach nur rum. Und ansonsten, ja, das war's eigentlich. Also es ist echt wenig Aufwand. Aber wie gesagt, das meiste ist, kommt einfach nur durch mein Blogger-Dasein und durch die P2P-Kredite, aber das ist halt auch einfach, das macht mir mega viel Spaß. Also ich sehe es jetzt gar nicht so richtig als Arbeit an. Ja.
Also eine Rückfrage vielleicht noch. Wenn du sagst, dass du für die monatliche Auswertung so 5 Stunden brauchst, also das finde ich ja schon ganz schön ordentlich. Ist das vor allem den vielen P2P-Plattformen geschuldet? Oder gibt es da so eine zeitliche Zusammenballung oder einen Faktor, der das Ganze so aufbläht? Weil ich meine, Wertpapiere sind ja relativ einfach zu tracken, finde ich.
Naja, hat eine
Ja, es
ISDN-Verbindung, ja. Es hat nicht so ein schnelles Internet, der Lars. Man braucht natürlich, bis das Ganze aktuell sich da gezogen hat, die
ach
Daten.
so. Nee,
Dauert schon.
ich kann euch relativ genau sagen, woran das liegt. Ich habe ein Haushaltsbuch und eine Vermögensübersicht in Excel, die existiert seit 2008. Und entsprechend ist die über die Jahre gewachsen. Und entsprechend viel muss ich da mittlerweile dran machen. Meine Vermögensübersichten, meine Planungen, da ist extrem viel drin, was ich einfach einmal im Monat überarbeite. Und das ist einfach das Ding. Also meine Aktienpositionen und so sind da komplett irrelevant. Bei den P2P-Plattformen, ja, da ziehe ich mir die Zinsen raus, damit ich so ein bisschen die Übersicht habe, für mich auch. Aber ansonsten, nee, ist einfach nur, ja, mein Privatkram ist ein bisschen mir geschuldet. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz cool, einmal im Monat so einen Tag zu haben, wo man sich wirklich nur um seine Finanzen kümmert, der dafür reserviert ist. Das ist meistens bei mir der erste des Monats, wo ich das mache. wo ich mich dann halt auch so ein bisschen mit mir selbst im Kopf abstimme, was habe ich in diesem Monat vor, wie viel Geld steht mir zur Verfügung, wo investiere ich, was lief im letzten Monat schlecht. Also da zählt ein bisschen alles rein. Also es ist jetzt nicht nur 5 Stunden irgendwelche Excel-Tabellen irgendwie befüllen oder korrigieren, sondern das ist halt auch ein bisschen Planung, wie erhöhe ich mein Vermögen im nächsten Monat nochmals um keine Ahnung wie viel Euro.
Welche Chancen ergeben sich? Ja, ich mache das aber auch so. Einmal im Monat wird dann praktisch alles aktualisiert aus den ganzen Konten. Machst du das alles manuell oder hast du da Excel so programmiert, dass sie 80% automatisch ziehen? Oder hast du da ein geheimes KI-Tool, was du uns noch empfehlen würdest heute?
Ich mache das meiste in Portfolio-Performance. Da werden ja auch die ganzen Kurse und alles aktualisiert. Das nutze ich. Aber ich habe halt nochmal parallel nochmal meine eigene Vermögensübersicht, wo ich, also Portfolio-Performance ist ja einfach so ein Baukasten, da ist halt alles drin. Da kannst du jetzt nicht bis ins letzte Detail individualisieren. Und deswegen habe ich halt nochmal meine eigene Excel-Tabelle, wo ich das halt kann. Das bietet, Excel ist einfach noch ungeschlagen. Also wirst du mir als alter Herr wahrscheinlich zustimmen. Du arbeitest ja wahrscheinlich auch noch mit Excel
Absolut, ja. Ich habe nicht mal
95 oder so.
Portfolio Performance, ich habe nur Excel. Ich bin ja noch älter wie du. Ja,
Ja, also das ist einfach ungeschlagen und deswegen benutze ich das halt einfach. Das ist super cool. Aber ansonsten, ja, also meine tägliche Vermögensübersicht habe ich einfach in Portfolio Performance, das mache ich auf, einmal am Tag, das sind alle Zahlen dann aktualisiert, wenn ich es überhaupt aufmache, meistens eigentlich nicht. Aber wenn dann doch mal irgendwas passiert, dann guckt man ja schon mal ganz gerne rein, ob es jetzt wieder 0,1% runtergegangen ist oder nach oben. Und ja, je nachdem, was der Markt dann so hergibt.
da ist eine Frage im Chat für dich, Lars. Luis hat uns noch gar nicht gesagt, was da auf Spanisch jetzt steht, aber wahrscheinlich irgendwas mit Frohe
Ich,
Weihnachten oder so.
ja, fast. Aber es kommt auch
Fast,
noch ganz
okay.
kurz. Ich kann es
Geht
auch
ums
warte
Essen, glaube
kurz.
ich,
Der
wenn
Lars
ich
kann
nicht
schon mal
Spanisch.
überlegen. Hier kam eine Frage, ob du eine Vorlage für so ein Haushaltsbuch hast. Aber wenn du schon sagst, Portfolio Performance und Excel ist selber zusammengeschustert, dann hast du es wahrscheinlich nicht, oder?
Doch, tatsächlich habe ich das auf meinem Blog irgendwo. Ich glaube, wenn man sich in meinen Newsletter einträgt, dann ist da auch ein Haushaltsbuch irgendwo dabei. Ich habe so eine uralte Vorlage, die ich selber dann damals da eingestellt habe. Doch, das gibt's auf jeden Fall.
Okay.
Also einfach mal für mich einfach per Telegram oder per Mail anschreiben, dann kann ich dir die gerne zuschicken. Wer macht das denn? Der Stefan hat das geschrieben im Chat, ja. Also
Ja,
schreib mir einfach
genau.
eine Mail, dann schicke ich dir das zu.
Okay, Luis, dann übersetzt mal schnell.
Also, ich wurde gefragt, was mein Lieblingsweihnachtsessen in Spanien bzw. Deutschland ist. Da muss ich sagen, das ist bei uns ganz traditionell. Am 24.12. gehört die Küche komplett mir. Das heißt, dann ziehe ich mich da mit einer Flasche Rotwein zurück, spanischer Rotwein vorzugsweise.
Und es gibt nichts zu essen.
Nein, es gibt ganz traditionell, dann mache ich Semmelknödel, hausgemacht, den Rotkohl. Den mache ich meistens einen Tag vorher, damit er oder 2 Tage vorher, damit er schön durchzieht. Und dann gibt es Gänsebrust. Das ist dann tatsächlich ganz, ganz deutsch und eine Orangensauce in der Regel dazu. Und aber dann am Feiertag, wenn es dann fischig wird, da muss ich sagen, eines meiner spanischen Lieblingsgerichte oder man muss also sagen galizischen Lieblingsgerichte, also was wirklich aus dem Norden kommt, ist Guiso de Bacalao, also so ein Kartoffel, Gemüse und Stockfisch, ein Topf, der passt da auch ganz gut dazu. So, war jetzt ein bisschen aus dem Thema rausgefallen, aber die Frage ist dann auch damit beantwortet. Du
Achso,
bist gemutet.
muss noch anschalten. Ja, ich wollte gerade sagen, hättest natürlich auch auf Spanisch antworten können, ne? Hättest du dann besser auf die Frage. Aber passt schon, hätten wir es ja alle nicht verstanden. So, der zweite
Genau.
Punkt unserer heutigen Frage ist ja nicht nur, wie viel Zeit wir investieren, sondern gibt es Vorteile für eher konzentrierte oder diversifizierte Depots? Wie würdet ihr denn eure Vermögensstruktur bezeichnen? Ich hatte es ja schon mal gesagt, wo ich gerade gesprochen habe. Bei mir sehe ich eher die Konzentration im Bereich verschiedener Assets, also Immobilien, Krypto, P2P und alle solche Sachen finden bei mir nicht statt, sondern bei mir sind es praktisch nur, wenn man es nimmt, Edelmetalle und Unternehmensaktien, Dividendenaktien. Da bin ich meiner Meinung nach sehr konzentriert. Innerhalb dieses Bereichs sehe ich mich dann doch eher stark diversifiziert mit den 86 Werten und bei mir sehe ich eben den Vorteil darin, dass die Diversifizierung mir auch entsprechende Ergebnisse liefert. Normalerweise heißt es ja, wenn man so Studien anguckt, dass je konzentrierter ein Depot ist, also je weniger, desto höhere Ergebnisse, Renditen kann man erzielen und je mehr man diversifiziert, dann geht das praktisch zu Lasten der Performance. Ich würde das so 50-50 vielleicht zustimmen, weil die Performance mit einer konzentrierten Ausrichtung ja nicht per se automatisch kommt. Also man muss es ja erstmal schaffen mit einem konzentrierten Ansatz, wie gesagt, auf Asset-Ebene oder auch innerhalb, eine gute oder deutlich bessere Performance zu erzielen. Ich glaube, die meisten schaffen es wahrscheinlich nicht und gehen dann automatisch zu einer diversifizierten Anlagestrategie über. Also ich bin mit Diversifizierung und dem Ergebnis am Ende, was ich über die Jahre jetzt jedes Jahr im Durchschnitt erziele, sehr zufrieden. Und ja, erzähl doch mal, vielleicht Lars, magst du jetzt mal anfangen? Wie siehst du dich da? Ich denke mal, du bist dann doch schon sehr konzentriert, oder?
Nee, ich bin eigentlich ziemlich diversifiziert, würde ich sagen, wenn ich so in mein Portfolio nebenbei schaue. Sonderfall sind die Kryptos, da halte ich halt größtenteils einfach nur Bitcoin und Ethereum. Aber ansonsten, P2P-Plattform habe ich, glaube ich, jetzt irgendwie 25 aktiv oder sowas. Bei den Einzelwerten habe ich irgendwie 20 rumliegen. Und dann habe ich halt noch meine ganzen Sammelanlagen. Also ich würde das doch schon eher als diversifiziert ansehen. Einfach vor dem Hintergrund, weil ich einfach nicht alles monitoren möchte. Also bei den P2P-Plattformen, da ist es ein Sonderfall. Da beschäftige ich mich natürlich jeden Tag mit. Bei einer Börse mag ich das nicht so. Also da, was ich eben schon sagte, da interessiert mich mehr die gesamte Marktstimmung. Deswegen bin ich auch ein großer Freund mittlerweile von den ganzen Sammelanlagen. Und da interessiert mich auch mehr die konstante Ausschüttung, die ich halt von meinen Fonds bekomme. Und ja, sag's eben, der Vermögensaufbau ist bei mir noch relevant, ist es nicht mehr. Mir ist das Thema Performance jetzt ist eher zweitrangig. Also wenn ich meine 5 bis 7% pro Jahr mache, bin ich völlig happy. Also meistens liege ich ja deutlich drüber. Ich glaube, letztes Jahr, guck gerade, waren es 17, das Jahr davor waren es 11. Dieses Jahr wird es halt nicht so geil werden. Mal gucken. Aber trotzdem, also damit bin ich super happy. Und dadurch habe ich halt extrem wenig Aufwand. Also gerade bei den ETFs. Ich weiß, du bist ja kein Freund von ETFs, Alex. Aber keine Ahnung, die meisten ETFs, die habe ich schon zum Teil seit 10 Jahren in meinem Portfolio. Und da muss man halt nichts machen. Bei Einzelaktien ist es ein bisschen anders. Also da schaue ich schon manchmal oder höre, wenn ich mal so ein bisschen News parallel höre, dass es einem Unternehmen schlecht geht, dann kaufe ich auch mal ganz gerne nach und gucke mir das nochmal explizit an. Aber ansonsten mache ich da auch gar nicht viel. Ja, auf jeden Fall bin ich mehr diversifiziert unterwegs, weil ich halt einfach auch die Sicherheit haben möchte, wenn es mal irgendwo runtergeht. Also ich habe ja auch verschiedene Assetklassen, dass halt nicht alles gleichzeitig irgendwie den Bach runtergeht oder so.
Was hast du da alles für Asset-Klassen? Also Krypto, P2P, wissen wir, Aktien, was hast du noch?
Ich habe bei mir definiert meine Aktien, meine ganzen ETFs und Sammelanlagen, die REITs, meine Kryptowährung und die P2P-Kredite. Und ich habe noch ein paar Unternehmensbeteiligungen, die sind aber eher Direktinvestments. Die sind jetzt außen vor, weil das jetzt auch nichts ist, was irgendwer nachmachen kann. Aber die habe ich halt. Ja, und mein Cash, das war noch, oder es liegt ja auch noch am Markt in irgendwelchen Geldmarktfonds oder Tagesgeld. Das wäre auch nochmal ein eigenes Asset bei mir. Ja.
Und
Genau, die
würdest du
meisten
dich jetzt
Sachen. Ja.
anbieten, da Hand anzulegen, um es mehr zu konzentrieren? Oder bist du, dass du sagst, die ist so aufgebaut? Würdest auch wahrscheinlich sogar mehr aufnehmen, wenn es sich ergeben würde, oder?
Ja, definitiv, ja. Also wenn ich irgendwas Spannendes höre oder sehe, wo ich merke, okay, das passt noch in meine Strategie oder in mein Portfolio rein. Dann mache ich das. Also ich mache das mittlerweile auch extrem KI-getrieben. Also ich habe halt meine KIs, ich nutze Claude, Gemini und ChatGPT und alle kennen mein Portfolio. Und mit allen stimme ich mich eigentlich ab, wenn es um irgendwelche Erweiterungen in meinem Portfolio geht. Weil das halt viel, viel einfacher ist, dann zu merken, okay, also die KI kann viel, viel leichter erkennen, wo mir noch irgendwas fehlt oder wo sich vielleicht irgendwelche Sachen doppeln, was ich da nicht bedacht habe. Es ist super cool. Müssen wir mal selber ausprobieren. Vielleicht mal euer Portfolio irgendwo hochladen und dann einfach mal auswerten lassen, wo ihr irgendwelche Doppelungen habt oder so. Ja, und wenn ich halt irgendwas Interessantes finde, dann fließt das meistens in mein Portfolio mit rein, ja. Aber meistens mit dem Fokus halt meine monatlichen Ausschüttungen zu erhöhen. Das ist so ein bisschen den Fokus, den ich in den letzten Jahren gelegt habe. Also, die sind die Ausschüttungsfrequenzen ja egal. Druckst ja immer nur einmal im Jahr, Alex, glaube ich. Oder einmal im Quartal. Aber ich mag halt auch diese Monatsabrechnung, weil die P2P-Plattform rechne ich auch monatlich ab. Und da finde ich es halt auch ganz, ganz cool, wenn an der Börse monatlich auch immer was kommt. Und es gibt ja aber mehr Werte, die das machen. Das ist ja schon so ein bisschen Schlaraffenland mittlerweile für Einkommensinvestoren. Es gibt so viel Sachen. Man darf sich da nicht verrennen auch. Das ist mir auch schon aufgefallen. Man weiß gar nicht, was man zuerst kaufen soll teilweise. Ja, aber genau, das ist so ein bisschen mein Fokus. Und wenn da irgendwas reinpasst, dann nehme ich das gerne auf, ja.
Jetzt sind ja die meisten immer unterwegs und sagen, ja, hunderte Werte, 80 Werte, ist einfach zu schwierig, da einen Überblick zu behalten. Jetzt hast du ja im Grunde auch ganz viele Einzelwerte. Kannst du solchen Anlegern mal einen Tipp geben? Ist das relevant? Muss man immer alle 80, 100 Werte immer gleich im Blick halten? Oder wie kann man sich daran tasten?
Überhaupt nicht. Ich meine, wenn man einmal irgendwie sich für einen, beispielsweise für einen Fonds oder so entschieden hat, dann muss man die eigentlich gar nicht mehr großartig monitoren. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie ein aktiv gemanagter oder so, der seine Substanz aufzehrt. Aber ansonsten, man kann sich's ja als Anleger echt super einfach machen. Also wenn man keinen Bock auf das ganze Management hat, dann kauft man halt einfach einen großen ETF und dann ist man mit dem Thema durch. Ansonsten, wenn man halt mehr machen möchte, dann ja, orientiert man sich halt in die andere Richtung. Das ist ja wirklich für jeden was dabei. Also keiner ist ja gezwungen, jetzt großartig viel für seine Finanzen zu machen. Wer keinen Bock hat darauf, der muss das auch echt nicht machen. Ich glaube, meine Frau hat sie noch nicht einmal ihr Portfolio angeschaut, solange sie es hat, weil ich das alles manage. Ich habe die auch nur einmal gekauft, die Sachen, und dann bespart sie das halt. Und irgendwann, wenn sie alt ist, guckt sie vielleicht mal drauf und denkt, oh, das ist ein Vermögen. Ja.
Und dann wird sie sich fragen, Mensch, wo ist denn der Zugangscode und wo ist denn die TAN-Liste? Mensch, wo ist denn der Lars?
Ja, das wäre bitter, genau. Aber das haben wir auch schon abgesichert. Also das können wir nochmal eine eigene Folge drüber machen. Ist auch ein sehr
Okay.
interessantes Thema tatsächlich.
Stimmt, ja. Okay, Luis, dann mach gleich weiter.
Eine Ergänzung noch zu dem, was Lars gesagt hat, wer sich es einfach machen möchte. Zunehmend kommen ETFs auf den Markt, die aktiv gemanagt werden. Also auch hier Augen auf. Wir sind es ja in Deutschland gewohnt, ETF gleich Indexprodukt. Das ist aber keinesfalls eine zwingende Gleichsetzung, weil ETF heißt ja einfach nur Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds und ist nicht zwingend an einen Index gekoppelt, ne? Also hier Augen auf beim ETF-Kauf, aber das gilt ja sowieso für alle Anlagen. Ja, Konzentration, Diversifikation. Ich glaube, in einem der Bücher vom Investmentpunk hatte ich mal den Ansatz gelesen, konzentrierte Diversifikation. Also was meinte er damit? Das trifft es aber ganz gut, finde ich, dass man drei, vier Anlageklassen sucht, die einem liegen, zu denen man irgendwie Bezug hat, die, was Lars sagt, ne, das, was man selber toll findet, ja, womit man sich dann auch gerne beschäftigt. Und dann in sich auf diese Anlageklassen auch konzentriert, da versucht auch sein Wissen auszubauen, soweit es eben geht und vor allem auch soweit es nötig ist. Und dann diese Anlageklassen bespielt. Ja, das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass ja mittlerweile die Anlagewelt sehr, sehr groß geworden ist. Und wir reden ja nicht nur von der Börse, ne? Also wir haben ja sowas wie P2P-Kredite, wir haben außerbörsliche Investitionen in Unternehmen, wir haben Krypto. Ja, Vermögenswerte und Projekte in tausend unterschiedlichen Ausprägungen. Wir haben Edelmetalle, Edelsteine, Wälder,
Bier.
Rohstoffbeteiligungen etc. Ja, alles Mögliche. Und wenn man da jetzt wirklich extrem diversifiziert, wenn man sagt, naja, ich kann es ja auch ein Stück weit nachvollziehen. Ja, alles hört sich erstmal interessant an. Ja, gerade wenn es in irgendeiner Art und Weise ein Einkommen in die Kasse spült oder in den Kühlschrank in Form von Bier, ja, dann ist das alles erstmal interessant. Aber da finde ich, besteht immer die Gefahr, dass man sich dann zu sehr verzettelt, wenn man dann auf allen Hochzeiten tanzt. Und von daher finde ich diesen Ansatz der konzentrierten Diversifikation ganz gut. Man sucht sich halt so ein paar Anlageklassen und innerhalb dieser Anlageklassen, da baut man sich dann eine Basis auf, die möglichst stabil ist, also möglichst nicht angreifbar ist. Im Wertpapierbereich wäre das dann eben beispielsweise eben mit einer Vielzahl von Aktien beziehungsweise entsprechenden Fonds oder einer Vielzahl von Anleihen oder entsprechenden Fonds, ja, oder im Optionsbereich, dass ich mir dann eben gucke, okay, ich kombiniere unterschiedliche Strategien, die in unterschiedlichen Marktphasen unterschiedlich performen. Und damit habe ich dann, denke ich, eine ganz gute Chance, nicht nur, und wir reden jetzt, ja, also nicht nur nicht durch die guten Zeiten zu kommen, sondern eben dann auch mal durch schlechte.
Gut, dann haben wir das auch besprochen. Ich hatte ja vorher auch schon gesagt, dass mein Ansatz stark diversifiziert ist. Und ich mich da manchmal selber so wundere, brauche ich eigentlich alles andere drumherum gar nicht? Also ich hatte ja auch mal P2P, Krypto habe ich nichts Signifikantes. Das ist nur was, wo, wenn mal Mitglieder ihren Mitgliedsbeitrag mit Krypto zahlen wollen, dann nehme ich das auch. Bin ja da nicht so. Aber ich lasse es dann einfach liegen. Ich gucke da auch gar nicht rein. Ich könnte nicht mal sagen, wie viel da jetzt hinterm Komma steht. Also es ist noch nicht ein Ganzer. Also das weiß ich schon, Bitcoin. Aber ja, ich denke mir, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? Oder dass man in Dinge investieren soll, die man versteht, dass man weiß, was man dort macht, hat bei mir über die Jahre eben dazu geführt, dass ich irgendwie nahezu jedes Thema mit Aktien und hier speziell Dividendenaktien abbilden kann. Selbst Edelmetalle zahlen bei mir Dividende. Und mein Ergebnis zeigt ja für mich auch, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Ich glaube, wenn ich jetzt P2P und den ganzen anderen Kram, Anleihen und so ein Zeug alles mit beimischen würde, würde das am Ende zulasten meines Ergebnisses gehen. Und da werde ich natürlich auch ziemlich traurig. Und auch wenn du sagst, Lars, ausschüttende Assets liegen bei dir im Fokus, bei mir schon im Grunde. Aber ich glaube, wichtiger ist für mich der Total Return, also das Gesamtergebnis. Also mir ist egal, ob eine Aktie jetzt 1, 2, 3, 4% Dividende ausschüttet. Wichtig ist, dass sie über die lange Zeit, die sie in meinem Depot ist, einfach überdurchschnittlich performt. Durchschnitt mag jetzt 8 bis 12% sein, je nachdem, was man da so schafft. Und wenn ich da drüber liege mit 15 oder bis 20, dann ist es das, was ich erreichen möchte. Und das kann ich oft mit Assets, mit bestimmten Assets nicht. Du sagst ja selber, P2P lief dieses Jahr richtig gut. Was hast du gesagt? 1% pro Monat, also 12 im Jahr. Ist halt auch nicht immer der Fall. Vielleicht auch manchmal nur 9 oder so oder 10. Aber bei der Asset-Klasse würde ich mich praktisch nach oben hin limitieren. Also man kann, denke ich, oder ich würde praktisch da auch mal den Tipp mitgeben, den Leuten diversifizieren, ja, in Dingen, mit denen man sich wirklich auskennt. Wie oft ich das Thema Anleihen zum Beispiel habe, dass mir Leute überhaupt nicht erklären können, wie Anleihen funktionieren. Dann haben sie irgendeine Anleihe, irgendeiner hat ihnen was empfohlen. Finde ich schwierig. Also da sollte man wirklich, oder wie du ja auch sagst, ne, du bist ja in dem Thema P2P drin. Wenn jemand nicht weiß, was P2P heißt oder wie es geschrieben wird oder was dahinter steckt oder was die Eigenheiten dieser einzelnen Plattformen sind, ja, ähnlich wie bei Krypto, dann weiß nicht, dann kann man sich da wahrscheinlich auch so ein Investment vielleicht sparen. Da wird man vielleicht manchmal auch vor Überraschungen geschützt, würde ich jetzt mal sagen.
Aber es ist auch so, dass man
Oder?
halt auch überall Versuchungen im Internet hat, ja. Also gerade die ganze Finanzszene und auch die Finfluencer, die treiben das ja auch richtig voran. Ich meine, wisst ihr noch, was wir für einen Hype um Timeless Investments hatten, wo jeder Influencer das durch Instagram und wo immer
Ja, stimmt,
hingejagt
ja.
hat. Und heute hört man davon nichts mehr. Das sind so Sachen, ja, die man sich echt sparen kann, wenn man zweimal drüber nachdenkt.
Wir hatten ja eingangs auch besprochen, es geht ja nur noch, hast du ja gesagt, nur noch um Nvidia und den ganzen Kram. Es ist ja oft so, dass wenn du mit Kollegen sprichst, die dann auch so YouTube und Instagram machen und jeden Tag top aktuell sind, die machen dann praktisch auch nur Content, der momentan trendet. Ja, also ich weiß nicht, du kennst es ja, du guckst ja bei mir wahrscheinlich ab und zu mal rein, du siehst ja, ich bespreche ja manchmal Aktien, Themen, die finde ich nirgendwo anders. Also da kommt kein Instagrammer und sagt, boah, ich gucke mir jetzt mal die und die Aktie an, weil es einfach langweilig ist, weil die einfach eine Ausnahmesituation hat, die wahrscheinlich gerade nicht durchs Dorf getrieben wird, ja. Aber wenn du natürlich jeden Tag bespielt wirst durch Social Media mit Trendthemen, dann springt man oft auf solche Themen auf. Jetzt reden wahrscheinlich alle von Nvidia, da waren ja gestern Quartalszahlen. Das heißt, die ganze Woche wurde schon von Nvidia geredet. Dann reden sie jetzt in die ganze nächste Woche noch davon. Und das führt dann dazu, bei Anlegern zu sagen, ja, vielleicht muss ich die auch nochmal ins Depot aufnehmen oder sagen, ja, vielleicht sollte ich die auch nochmal verkaufen. Also man wird praktisch auch von außen so ein bisschen gefangen genommen mit seiner Handlungsentscheidung. Und wenn man da sich alleine hinsetzt und seine To-Do-Liste abarbeitet über Themen, die einen selber interessieren, weil der Björn hat ja noch geschrieben, was wir uns so fürs neue Jahr vornehmen, so Zielsetzungen und Analyse des Portfolios und so weiter. Ich würde das mal mitnehmen, vielleicht für die nächste Folge, was ja macht ja Sinn für einen Jahresabschluss und mit Ausblick fürs nächste Jahr. Vielleicht können wir uns da ja mal mit solchen Punkten näher befassen, oder?
Ja, das klingt gut.
Ich hab's
Auf
mal
jeden Fall.
aufgeschrieben, bevor sich das hier alles jetzt gleich löscht. Und ich glaube, wir sind auch schon eine Stunde durch. Andere Frage habe ich jetzt nicht gesehen. Da hat dich einer gelobt, Lars, dass du mit KI schon tolle Sachen machst. Ich glaube, der Lars wollte schon immer mal eine KI-Folge machen. Vielleicht nehmen wir das mal mit fürs neue Jahr, dass er uns da mal so ein bisschen einführt, wie man sein Portfolio datenschutzgeschützt in eine US-KI-Tool einführt, um dann sich jetzt auswerten zu lassen. Das wäre auch noch eine Idee fürs nächste Jahr. Und ansonsten habt ihr noch Fragen oder noch abschließende Worte?
Nee, bevor wir das mit der KI machen, Alex, musst du dir auf jeden Fall, also auf Windows 95 läuft das alles nicht mehr. Das
Ach
geht.
so, na gut. Ich wollte mir eh ein neues Notebook kaufen.
Okay.
So, Luis, du hast gemutet, ich habe mal nicht gehört. Du hast gerade noch
Nein,
was
ich
gesagt.
meinte, muss ja. Muss ja keine amerikanische KI sein, kann ja auch eine chinesische sein. Jetzt,
Eben, auf
wo
Nummer Sicherheit,
Glas
ne?
genetisch aufgeschlüsselt der Regierung offenbart ist, dann darf er bestimmt auch auf die chinesischen Supertools zurückgreifen.
Ja, aber um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, also das DeepSeek, also die chinesische, die ist ja auch geklaut, das merkt man dann, wenn man das Ding jailbreakt, also wenn man das halt so macht, wie man die KI eigentlich für sich haben möchte und das andere Antworten haben möchte, als die oder über die Grenzen hinausgehen möchte. Und dann kommt sehr schnell raus, dass es halt doch ziemlich viele Inhalte aus Claude und OpenAI gibt. Also das ist halt schon alles ziemlich zusammengeklaut, was sie da gemacht haben.
Jetzt weißt du auch, warum
Wer
sie
hätte
deine
das gedacht?
DNA-Probe genommen haben, ne, Lars.
Ja.
Da gibt es bald einen
Ja.
kleinen Copy-Lars. Klon-Lars, meine ich.
Ich fänd's cool. Kann ich mich endlich
Gut.
mal ordentlich unterhalten.
Also, ihr könnt euch mal überlegen, ob ihr vielleicht zwischen den Jahren, sagt man ja so, oder? Es ist zwischen den Jahren,
Ja.
wann auch immer das ist, nach Weihnachten, vor Silvester, nach Silvester, Neujahr, ob wir uns kurzfristig mal zusammensetzen. Ich bin dann, wie gesagt, in Australien, dann wäre ich dann wieder 9 Stunden. Also das wäre dann schon sehr weit im Voraus, aber werden sicherlich eine Zeit finden, zur Not ohne Live oder nur mit Aufnahme. Ansonsten für heute sage ich schon mal vielen Dank an euch und an alle, die doch um die Uhrzeit am Nachmittag hier zugeschaut haben. Wie spät haben wir es jetzt? 16 Uhr in Deutschland. Vielen Dank
Ja,
fürs Zuschauen.
waren einige. Also einige scheinen nicht
Und
zu arbeiten oder schon Feierabend zu haben. Oder die arbeiten im Rathaus.
ja, das hast du jetzt gesagt, Lars. Also ich sehe das nicht so wie Lars.
Gut.
Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Schöne Weihnachten schon mal.
Macht's
Bis
gut.
dahin. Ciao, ciao.